Wenn man jetzt beispielsweise an Self-Care denkt, also um die Sorge um sich selbst, dann ist das meilenweit entfernt von der Befassung mit dem Selbst, wie man es in den Upanishads findet.
Ihr hört Geister, den Philosophie-Podcast von mir, Christian Eichler. Schön, dass ihr wieder dabei seid. In dieser Folge beschäftigen wir uns weiter mit indischer, antiker Philosophie. Wir haben ja schon über die Veden gesprochen und heute, ja, widmen wir uns dem Teil der Veden, der immer als der philosophischste gilt, den Upanishaden. Und darüber spreche ich mit Dominik A. Haas. Schönen guten Tag.
Guten Tag und vielen Dank für die Einladung und danke, dass ich mit Ihnen sprechen kann.
Gerne, gerne. Sie sind Research Fellow für Südostasienwissenschaften an der Universität Leiden. Ihr Schwerpunkt liegt auf Kultur- und Religionsgeschichte und Sanskrit-Literatur. Sie schreiben gerade ein Buch zur Katha-Upanishad. Da müssen wir gleich noch darüber reden, was das ist. Die erste Frage, bevor wir dazu kommen, ist hier aber immer die Frage nach dem Warum. Für Sie ganz persönlich, warum überhaupt Südostasien und diese alten Texte?
Nun, rein aus meiner persönlichen Biografie heraus habe ich schon früher ein Interesse gehabt für Sprache und für Religion. Zunächst einmal für Sprache. Das wurde befördert von meinem Lateinlehrer unter anderem in der Schule. Und es hat mich besonders interessiert, woher unsere Sprachen kommen. Und da bin ich auf das Indoeuropäische gestoßen und die Versuche, die indoeuropäische Ursprache zu rekonstruieren. Und wenn man sich damit beschäftigt, kommt man relativ bald in die Nähe des Vedischen und des Sanskrit als eine der ältesten überlieferten indoeuropäischen Sprachen, so dass ich begonnen habe, mich für Sanskrit zu interessieren. Und mein Interesse für Religion hat sich dann damit verbunden, so dass ich relativ bald nach der Schule beschlossen habe, Indologie zu studieren, wo Sprache und Religion im Zentrum stehen. Ich habe auch gleichzeitig begonnen, Philosophie zu studieren, habe aber damit nach 3 Monaten aufgehört, das kann ich auch gleich verraten, und mich voll und ganz der Südasienkunde gewidmet und bin dabei jetzt auch geblieben.
Was waren dann da so Ihre Fragestellungen, also im weiteren Studienverlauf und dann in der Promotion?
Abgesehen von der Faszination für die Sprache Sanskrit selbst, die wirklich singulär ist im Hinblick darauf, dass sie so früh standardisiert wurde und sich auch in einer gewissen Form bis heute gehalten hat, waren es vor allem Interesse für Meditation und auch für philosophische bzw. religiöse Fragen, die eben in Texten wie den Upanishads behandelt werden. Und bei meiner Magisterarbeit bereits war die große Frage, was kam nach dem Tod? Und da ist die Kathopanishad ein Text, der sich besonders auf diese Frage fokussiert. Und das hat mich interessiert. Wovon ich etwas abgekommen bin, auch im Zuge meiner Abkehr vom Philosophiestudium, ist der Versuch, systematische Antworten auf solche Fragen zu finden. Und mein persönliches Interesse ist dann eher historisch geworden. Oder ideengeschichtlich, wenn man so möchte. Was mich besonders fasziniert, ist, wie sich Ideen im Verlauf von langen Zeiträumen verändern, also immer wieder aufgegriffen werden und weiterentwickelt werden und wie groß tatsächlich die Veränderungen sind, und die Entwicklungen, die man da beobachten kann.
Was sind denn die Upanishaden oder die Upanishads, haben Sie jetzt gerade gesagt, ist das eher der Ausdruck, den man benutzt?
Nein, es ist Upanishaden ist mittlerweile ist ein etablierter, eingedeutschte Version von Upanishad. Also Upanishad wäre wirklich die Sanskrit-Aussprache mit einem etwas anderen Zischlaut. Der einzige Grund, warum ich Upanishads verwende, ist der, dass es konsequenter ist, wenn man von Upanishad spricht, zum einen, und der andere Grund ist, dass ich meistens auf Englisch schreibe und man da von Upanishad spricht, aber von Upanishaden zu sprechen ist absolut in Ordnung. Gut, ja, was sind denn die Upanishaden oder Upanishads? Grundsätzlich bilden die Upanishads eine Kategorie von Texten in der Sanskrit-Literatur und es sind, man kann sagen, religiöse Texte, die sich mit einer ganzen Bandbreite von Themen beschäftigen, vor allem mit rituellen, spirituellen, theologischen kosmologischen, metaphysischen, aber zum Teil auch philosophischen Themen. Die ältesten Upanishad-artigen Texte kommen aus dem 7. Jahrhundert vor unserer Zeit. Also zu dieser Zeit wurden sie zumindest kompiliert, wobei die Inhalte selbst zum Teil auch älter sein können. Und die jüngsten Texte, die sich als Upanishads bezeichnen, stammen aus der Mitte des letzten Jahrtausends, also rund um das 16. Jahrhundert, was reichlich spät ist. Wir haben also einen Zeitraum von über 2000 Jahren, in denen Texte entstanden sind, die sich Upanishads nennen.
Wenn die letzten aus dem 16. Jahrhundert kommen, wieso ist das so? Also wer schreibt da den letzten Text und sagt, jetzt ist das Projekt beendet?
Nun, vielleicht sind dann auch noch welche entstanden, aber mir sind nur keine bekannt. Der Grund, warum die so lange fortgesetzt wurden, warum dieses Genre fortgesetzt wurde, ist ganz einfach die Autorität, die man dieser Kategorie von Texten zugeschrieben hat. Es sind auch die ältesten Upanishads eindeutig die autoritativsten, die mit dem meisten Prestige. Also daran besteht kaum ein Zweifel. Und spätere Autoren und Kompilatoren haben einfach versucht, an diese Autorität und an dieses Prestige anzuknüpfen, indem sie ihre Lehren in Texte gegossen haben, die sie dann als Upanishad bezeichnet haben, wodurch suggeriert werden soll, dass was auch immer darin behandelt wird und propagiert wird, denselben Stellenwert und dieselbe Gültigkeit hat wie die alten Upanishads.
Was bedeutet das Wort Upanishad?
Ah, Sie kommen gleich zum Kern der Sache. Also das Wort Upanishad bedeutet wörtlich so viel wie Entsprechung oder Korrespondenz. Das setzt sich zusammen aus drei Bestandteilen, aus Upa, Ni und Sat, beziehungsweise in der Form Shat. Was man könnte es vielleicht übersetzen als hinzuniedersetzen. Also Sat ist sitzen, das ist auch verwandt mit dem deutschen Wort sitzen. Und das bedeutet so viel wie zueinander setzen und zueinander in Beziehung setzen, beziehungsweise miteinander verbinden und eine Entsprechung darin sehen. Und was damit gemeint ist, sind Entsprechungen vor allem geheimer Art, also worum es in den Upanishads auch in den Upanishads, in diesen Texten geht, sind Upanishads, sprich Entsprechungen vor allem zwischen Komponenten des Menschen, also physischen oder auch psychischen Bestandteilen des Menschen und Komponenten des Kosmos. Da wird dann zum Beispiel der Atem mit dem Wind in Verbindung gebracht, was sich relativ gut erschließt. Man kann gut diese Assoziation gut verstehen. Es gibt aber auch weniger leicht zugängliche Entsprechungen oder Verbindungen, wie zum Beispiel die Verbindung oder Entsprechung von Geist und Mond. Die sind eher vor dem kulturellen Hintergrund oder mythischen Hintergrund zu verstehen.
Bevor wir gleich auf das Thematische nochmal kommen, wie ist da jetzt die Beziehung zu den Veden? Ich habe das noch nicht ganz durchdrungen. Also es sind die neuesten Texte in den Veden, aber es ist nicht so, dass die ans Ende rangestellt sind, sondern dass die einzelnen Upanishaden auch mit bestimmten Teilen der Veden wieder korrespondieren, oder?
Ja, also wie ist das Verhältnis von Upanishads und Veden? Also es verhält sich grundsätzlich so, dass Veden ja auch eine Kategorie, eine Kategorisierung darstellen. Also es gibt grundsätzlich vier Veden und das sind jeweils vier Sammlungen von Texten. Und im Verlauf der Zeit kamen in jeder Sammlung immer weiter Texte dazu. Das, was man eigentlich im engeren Sinne als Veden bezeichnet, wären die Texte, die in vedischer Sprache verfasst sind. Das unterscheidet sich vom Sanskrit in verschiedenen Details, vor allem aber darin, dass vedisch Tonakzente hat und Sanskrit nicht. Also es ist ein sprachlicher Unterschied. Die Veden sind älter, also im engeren Sinn. Die Upanishads wurden jedoch weiterhin verfasst, auch nach der vedischen Zeit, wie erwähnt, bis in das 16. Jahrhundert hinein, natürlich auch in neueren Sprachstufen. Und wie erwähnt, sind es die ältesten Upanishads, die das größte Prestige genießen, unter anderem, weil die zeitlich den eigentlichen Veden am nächsten stehen. und zum Teil auch noch in spätvedischer Sprache verfasst wurden. Das heißt, dass die ältesten Upanishads tatsächlich meistens den Veden selbst zugerechnet werden, sowohl also auch in der Tradition. Es gibt da eine bekannte Einteilung, der zufolge es 10 Haupt-Upanishads gibt, also Mukhya-Upanishads, Haupt-Upanishads. Das ist eine Liste von 10 Texten, denen eine besondere Autorität zugeschrieben wird. Was spätere Upanishads betrifft, kann man nicht mehr von demselben Universalitätsanspruch sprechen und schon gar nicht von der Akzeptanz. Die schließen, wie gesagt, oft an das Prestige der Älteren oder versuchen das zumindest, wohingegen die älteren Upanishads wirklich noch zu den Veden von der Tradition zu den Veden gezählt werden, auch wenn sie nicht mehr in vedischer Sprache verfasst sind, sondern schon auf Sanskrit. Sind wir ein Stück weit der Antwort näher gekommen?
Ja, aber wie kann man sich nochmal diesen Textkorpus an sich vorstellen? Ist das alles zusammen, die Veden und die Upanishaden, dann sowas wie ein Buch und da wird dann immer manchmal was rausgestrichen und manchmal wieder etwas dazu geschrieben, eben dann bis zum 16. Jahrhundert, aber es gibt so eine Art kanonisierte Form, die die Veden sind, oder sind das quasi ganz viele unterschiedliche Versionen von Texten, die gar nicht so fest zusammengehören? Wie kann man sich das vorstellen, diesen gesamten Korpus? Was genau ist das?
Ja, also den Korpus kann man sich nur schlecht vorstellen, deswegen habe ich es auch gar nicht zurecht versucht. Das ist tatsächlich eine Sammlung von sehr heterogenen Texten. Die Texte unterscheiden sich voneinander, also die einzelnen Upanishads unterscheiden sich voneinander und sie sind auch in sich selbst alles andere als homogen. Sie unterscheiden sich in mehrerlei Hinsicht. Unter anderem sprachliche. Wie erwähnt, die Ältesten sind noch in so etwas wie vedisch verfasst. Dann aber auch in der Form. Manche sind ganz in Prosa verfasst, andere sind gedichtet. Es gibt aber auch Mischformen. Sie unterscheiden sich von der Ausrichtung her, also von der devotionalen Ausrichtung her. Manche haben keine. Andere richten sich ganz auf eine Gottheit, wie zum Beispiel Vishnu oder Shiva. Und es ist wirklich ein sehr diverser Haufen von Texten, von kurzen Texten, die zum Teil selbst aus mehreren Texten bestehen, wie man eindeutig erkennen kann, einen ursprünglich unabhängigen Komponenten oder kurzen Geschichten oder Lehrreden oder Dialogen und Debatten, die dann zusammengefasst wurden, zunächst auf die vedischen Schulen aufgeteilt. Also in der Anfangszeit war es so, dass jeweils eine Unterabteilung des Veda oder eine Veda-Schule ihre eigene Upanishad hatte. Später wurden die Upanishads, vor allem die älteren, aber als Gemeingut der gesamten vedischen bzw. brahmanischen und dann auch hinduistischen Traditionen verstanden, sodass die Zuordnung zu einzelnen Veda- oder Veda-Schulen weniger wichtig wurde. Man hat dann die älteren Upanishads, also ich meine die jüngeren damit, die später hinzukamen, die hat man dann immer wieder dem Atharva-Veda, dem vierten Veda, zugeschrieben, einzig und allein deswegen, weil der sich als Sammelkategorie für alle möglichen Upanishads herausgebildet hat, während das bei den anderen Veden restriktiver war und man die dann nicht einfach so zuordnen wollte.
Und wie ist der inhaltliche Bezug? Also ich habe jetzt auch mehrfach gelesen, die Upanishaden kritisieren auch oft das, was in den Veden steht, oder vielleicht denken das nochmal anders. Es gibt manchmal eine Abwendung von diesem stark ritualistischen, was wir in den Veden haben. Kann man das irgendwie,
Ja.
ja, wie stehen die so im Verhältnis, im Inhaltlichen?
Ah, das ist auch eine große Frage.
Ja, hier ist es immer so, naive Fragen und komplexe Antworten, ja.
Grundsätzlich ist es so, dass die Upanishads schon an die Veden anschließen, vor allem die älteren, was vor allem bedeutet, dass sie in ihrem Denken und in ihrer Weltsicht sehr stark im vedischen Ritual verankert sind. Das bedeutet, viele Spekulationen über Kosmologie, Und Metaphysik benutzen rituelle Kategorien, um sich auszudrücken. Das gilt vor allem für die älteren Upanishads. Es gibt aber auch Upanishads, die versuchen, über das Ritual hinauszugehen und dieses kritisieren. Also darin wird dann suggeriert, dass das Durchführen von Ritualen keinerlei Heilseffektivität hat. Es ist zu überwinden. Vielmehr sollte man sich auf das richtige Wissen, das in den Upanishads vermittelt wird, konzentrieren und dieses benutzen und die Rituale aufgeben. Dass allerdings die Upanishads prinzipiell antirituell wären, ist vor allem, wenn man sich die frühesten Upanishads anschaut, nicht richtig. Das ist eine Perspektive aus der späteren Tradition, aus der Vedanta-Tradition, die vor allem an dem Wissen und an den neuen Lehren interessiert war und den Ritualen nicht mehr so zugeneigt. Es ist allerdings religionshistorisch nicht korrekt. Es gibt Upanishads, die sich dem Ritual, die das Ritual nicht kritisieren und sogar darauf aufbauen und sogar versuchen, das Ritual zu instrumentalisieren, um die eigenen Lehren zu legitimieren. Da wird dann beispielsweise gesagt, dass das Wissen genauso gut ist wie die Durchführung des Rituals. Also wenn man Bescheid weiß, wie es funktioniert, dann muss man es nicht mehr machen. So auf der Art, während andere Upanishads eindeutig sagen, das ist aufzugeben, es ist nur das Wissen wichtig und das Ritual ist sogar zu überwinden.
Wenn wir mal uns die verschiedenen vielleicht Themenfelder nochmal anschauen, die so in den Upanishads besprochen werden oder jetzt neu dazukommen, ist ja das, was man am meisten liest und hört, wenn man irgendwo sich informiert über die Upanishaden, immer Brahman, also das müssen Sie gleich genau erklären, was das ist, also ich sag mal die Weltenseele oder sowas, und dann das individuelle Atman, die Einzelseele oder der Einzelne und die Frage, wie dieses Verhältnis irgendwie von den Zweien ist. Ist das so, dass quasi Brahman erstmal als Gegenstand das wichtigste Thema in den Upanishaden ist?
Nein, eindeutig nicht. Also das
Okay.
Brahman wird wichtig und also die zwei Konzepte Atman und Brahman werden sehr wichtig, auch in den frühen Upanishads schon. Sie sind aber nicht der alleinige Fokus dieser Texte. Auch das ist eine Interpretation des Vedanta, also der späteren, die Upanishads rezipierenden Tradition, der eben diese Gleichsetzung von Atman und Brahman oder deren Verhältnis besonders wichtig war und um die auch diese Schulen also gedanklich kreisten, um dieses Verhältnis. Das ist aber nicht das einzige Thema, das man in den Upanishads findet. In den ältesten Upanishads findet man auch magische Rituale, um beispielsweise Frauen zu verführen, zu Berühmtheit zu gelangen oder zu Reichtum. Das heißt, da tauchen Atman und Brahman nur als eines von vielen Themen auf. Es wird allerdings immer wichtiger im Verlauf der Zeit und wie erwähnt, die Vedanta-Schule, die dann auf den Upanishads aufbaut, also besser gesagt die Vedanta-Schulen, für die stehen dann Atman und Brahman im Zentrum.
Ah, und in der Vedanta-Schule ist dann das Brahma Sutra wichtig, oder? Und darin, das ist sowas wie eine Zusammenfassung der Upanishaden, oder da wird dieser Gedanke dann stärker ausgeführt?
Nun, das Brahma Sutra stellt den ältesten bekannten Versuch dar, die Upanishads als einen Kanon von Texten zu verstehen, den man als Ganzes interpretieren sollte und den man als Basis verwenden kann für eine einheitliche Lehre. Das ist der älteste Text, der das versucht, der älteste erhaltene Text. Es gab wahrscheinlich schon vorher Bestrebungen in diese Richtung, erhalten ist allerdings jetzt nur das Brahma Sutra. Und das Brahma Sutra versucht in kurzen Sentenzen die Interpretation dieser Texte festzuhalten. Wie man allerdings das Brahma Sutra versteht, ist auch keine leichte Aufgabe. Nicht umsonst wurde auch dieser Text zur Basis für die späteren Vedanta-Schulen, die da zu ganz gegensätzlichen Schlüssen kam, was beispielsweise das Verhältnis von Atman und Brahman betrifft. Die einen haben gesagt, das ist dasselbe, die anderen würden sagen, Atman ist nur ein Aspekt von Brahman und so weiter und so fort. Also wir haben einen frühen Versuch, die Upanishads als Kanon zu verstehen, also wirklich als einen Kanon, um darauf eine Lehre aufzubauen. Gleichzeitig ist dieser Versuch aber so, wie soll ich sagen, kryptisch, dass es immer noch genug Interpretationsspielraum gibt, um für die nächsten 1700 Jahre und wahrscheinlich auch für die Zukunft weitere Interpretationen und Lehrgebäude zu erlauben.
Jetzt haben Sie gesagt, das ist nicht das Hauptthema der Upanishaden, Brahman, Atman. Könnten wir trotzdem was dazu sagen, was dieses Verhältnis genau ist oder wie das in den Upanishaden behandelt wird?
Also grundsätzlich muss man dazu mal sagen, und das ist eigentlich etwas Wesentliches, wenn man sich mit den frühen Upanishads vor allem beschäftigt und nicht so sehr mit der Vedanta-Schule, dass diese beiden Konzepte in den verschiedenen Upanishads immer wieder neu ausverhandelt werden. Also es ist nicht so, dass Atman ganz einfach als Seele zu übersetzen wäre und Brahman als Weltseele. Das wäre viel zu vereinfacht. Es ist vielmehr sogar so, dass Atman in Upanishads oftmals die Bedeutung Leib hat oder Körper. Das wurde freilich von späteren Schulen anders gesehen, beziehungsweise anders ausgelegt. Wenn man sich das aber sprachgeschichtlich anschaut, dann sieht man eindeutig, dass Atman wirklich einfach den Leib bezeichnet, beziehungsweise den Torso des Menschen. In noch früherer Zeit hieß es Lebendigkeit. Also das soll zeigen, beziehungsweise was ich damit sagen will, ist, dass sich die Bedeutung dieses Wortes im Verlauf der Zeit verändert hat. Dasselbe gilt für das Wort Brahman. Brahman bedeutet ursprünglich so viel wie Formulierung und hat sich dann aber weiterentwickelt zu einer Chiffre quasi, um auf den Urgrund des Seins beziehungsweise die wahre Essenz der Welt zu verweisen, wobei aus dem Wort selbst nicht so leicht hervorgeht, was damit eigentlich gemeint ist. So kompliziert wie die, beziehungsweise so breit wie diese Konzepte sind, so kompliziert ist auch das Verhältnis von den beiden zueinander. Also man muss sagen, dass wenn man sich wirklich nur auf Atman und Brahman beschränkt, nur auf diese beiden Konzepte, die später so prominent wurden, dass einem viele Inhalte von den Upanishads auch philosophische entgehen, da oftmals andere Prinzipien im Zentrum stehen, wie zum Beispiel der Atem, Prana oder die verschiedenen Arten von Atem, aber auch also Sinneskräfte, wie das Gehör oder der Geruch und deren Verhältnis. Und dann die Frage, was ist der Atman und was ist Brahman, die auch unabhängig voneinander behandelt werden. Also es ist nicht so, dass wenn von Atman die Rede ist, dass dann automatisch Brahman immer gleich dazukommt. Das sind zwei oft sehr unabhängig behandelte, also unabhängig voneinander behandelte Konzepte.
Aber, also, okay, wenn man in die alten Texte reingeht, ist das sehr komplex. Lässt sich trotzdem irgendwie sowas sagen, wie dass diese, ja, auch grundsätzliche, vielleicht philosophische Frage, kosmologische Frage, die Idee, dass der Einzelne, die Einzelne irgendwie halt Teil des großen Ganzen ist, ne? Das, was man heutzutage, weiß nicht, als Holismus oder sowas bezeichnen würde, dass die deutsche Philosophie auch irgendwann stark beschäftigt hat, dass wir das dahin zurückverfolgen können, also dass trotzdem dieses Gegensatzpaar etwas ist, was mit den Upanishaden jetzt, ich weiß nicht, neu entsteht und über die Zeit eine gewisse Sprengkraft entwickelt dann.
Wenn man es so formuliert, dann kann man sagen, ja, diese Themen sind eindeutig wichtig und dieser Denkansatz ist eindeutig wichtig. Das läuft nur nicht immer unter dem Label Atman und Brahman. Es gibt da zum Beispiel die Lehre, dass der Atman, also das wahre Selbst des Menschen, in allen gleich ist und dann im Tod im Brahman aufgeht. Also diese Ansicht gibt es schon. Es wird nun nicht zwangsläufig dabei immer das Brahman erwähnt als das Ziel davon. Was allerdings der Atman, also das Selbst des Menschen ist und wie das in Bezug steht zum gesamten Universum, das hat schon natürlich einen zentralen Platz. Wie erwähnt, die Upanishads beschäftigen sich mit Upanishads, also mit Entsprechungen, das heißt mit den Entsprechungen von Teilen des Menschen mit dem Kosmos, wobei es da eben beispielsweise die Vorstellung gibt, dass die einzelnen Bestandteile des Menschen nach dem Tod in die kosmischen eingehen. Dass beispielsweise der Geist in den Mond eingeht, das Gehör geht in den Raum ein, die Sehkraft in die Sonne und so weiter und so fort. Das wird aber nicht zwangsläufig immer mit Atman und Brahman in Beziehung gesetzt.
Bevor es mit diesem Gespräch weitergeht, hier wie immer der Hinweis, dass dieser Podcast nur durch eure finanzielle Unterstützung funktionieren kann. Ich mache das ja alles alleine, also die Planung, die Anfragen der Gäste, die Aufzeichnung, Moderation, Schnitt, Hochladen, Texte schreiben, Bilder finden und so weiter. Und das kann ich nur stemmen, wenn ihr das finanziell unterstützt. Das geht auf steadyhq.com/geister. Und wenn ihr dann eine Mitgliedschaft abschließt, dann erhaltet ihr jeden Monat auch eine extra Folge. Ich bespreche nämlich zusammen mit dem Philosophen Jens Pier immer einen mehr oder weniger philosophischen Text. Das geht dann meistens so 2 Stunden. Ist ein intensives, tiefes Gespräch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr diese Texte auch mit uns zusammenlesen. Wir kündigen die immer recht früh an. Und dann gibt es so einen kleinen Kanal auf unserem Discord-Server, wo man schon mal seine Meinung dazu teilen kann. Und auch auf diesen Server kommt ihr, wenn ihr diesen Podcast unterstützt. steadyhq.com/geister ist die Adresse. Ich wäre euch dafür sehr, sehr dankbar. Nur wenn das einige Leute machen, kann dieser Podcast immer so weitergehen. Vielen Dank an alle, die das schon machen. Und jetzt weiter im Text. Und die Idee der Wiedergeburt, die ist, kommt aber auch schon in den Upanishaden vor, weil das scheint ja jetzt, das wäre ja keine Wiedergeburt, wenn ich nach dem Tod in den Mond zum
Oder
Beispiel
so.
oder so
Ja.
aufgehe.
Ja, also die Idee der Wiedergeburt entwickelt sich in den Upanishads unter anderem. Wo sie genau herkommt, das ist eine andere und komplizierte Frage. Aber wir können sie schon in den ältesten Upanishads gibt es Vorstellungen von Wiedergeburt. Die ist dann allerdings oft sehr naturalistisch. Also die Vorstellung ist die, dass man beispielsweise aus dem Scheiterhaufen im Rauch in den Himmel aufgeht, von dort in die Wolken gelangt, von dort in den Regen und vom Regen in die Pflanzen. Die Pflanzen werden wiederum von den Menschen gegessen und so wird man dann wiedergeboren. Also das ist eine sehr dualistische Vorstellung und es gibt da dann als Ziel den Wunsch, aus diesem Kreislauf auszubrechen. Also das ist ja wirklich ein sehr, ja, wie gesagt, naturalistischer Vorstellung.
Würde man heute auch noch so sagen, dass das eine Art des Weiterlebens wäre vielleicht
Ja,
oder
absolut,
Nahrung wird für die
natürlich.
nächsten Generationen, ja.
Allerdings ist das in diesen Texten oft unerwünscht und die Idee ist, dass man entkommt aus diesem Gefängnis, aus diesem Kreislauf und zwar durch die Sonne. Die Sonne stellt man sich vor als ein Loch im Himmel, durch das man eigentlich die dahinterliegende Welt sieht, die voll von Licht ist. Und zwar Tag und Nacht, permanent erleuchtet für immer. Und wenn man das richtige Wissen besitzt, dann kann man es schaffen, da hinaus zu entkommen. Also das ist die früheste Form von Wiedergeburtsvorstellung, die man da findet. Diese Welt, die sich jenseits des Firmaments befindet, also die man durch das Sonnenloch sehen kann, ist übrigens der Brahmaloka, also die Welt des Brahman. Hier taucht es wieder auf. Aber nicht so sehr als ein abstraktes Konzept, das der Welt zugrunde liegt, sondern wirklich als eine konkrete Sphäre außerhalb der durch Wiedergeburt charakterisierten normalen Welt. Also das ist die älteste Vorstellung. Was dann im Verlauf der Zeit hinzukommt, denn unabhängig davon, ist die Idee vom Karman. Also die Idee, dass Handlungen in diesem Leben Auswirkungen darauf haben, was im nächsten Leben passiert. Das ist nicht unbedingt mit der Vorstellung von Wiedergeburt per se verbunden.
Also das, was wir, gut, nee, wir sagen ja heute immer noch, also auch im Westen Karma, aber meinen dann eigentlich Auswirkungen in diesem Leben, glaube ich. Also wenn ich was Schlechtes tue, dann wird es mich in diesem Leben auch nochmal heimsuchen. Wie ist das wie funktioniert das Konzept in den Upanishaden?
Ja, also zunächst einmal muss man sagen, dass das Wort Karman im Sanskrit auch Ritual bedeutet. Also Karman heißt eigentlich einfach nur Handlung
Ja.
oder Tat. Das muss aber nicht unbedingt eine ethisch qualifizierte Tat sein, also etwas Gutes oder Schlechtes im Sinne der Wertung. Also es sind damit nicht nur Handlungen gemeint wie, was weiß ich, großzügige Spenden oder jemanden töten, die dann negative karmische Konsequenzen hätten, so wie wir das heute verstehen, sondern das kann sich auch ganz einfach auf das Ritual beziehen. Und das wiederum hat zum Hintergrund, dass die ursprüngliche Idee war, dass man sich durch rituelle Handlungen ein gutes Nachtodschicksal sichern kann. Sodass nicht der Lebenswandel im Zentrum steht, sondern das korrekte Durchführen von Ritualen. Später kam dann die Vorstellung dazu, dass das richtige Wissen das Ritual ersetzen kann. Also sozusagen das Karma ersetzen kann. Die Idee, dass gute und schlechte Taten, wie man sie landläufig versteht, Auswirkungen auf das nächste Leben haben, kam erst so nach und nach in die Upanishads und überhaupt die gesamte Idee von einem sich immer wiederholenden Wiedergeburtenkreislauf, der nach diesem System funktioniert, das kam erst im Verlauf der Zeit dazu. Also die Idee vom Samsara, diesem berühmten Konzept, dass immer wieder geboren werden müssen, das Umherwandern durch die Welt mit dem Ziel der endgültigen Erlösung daraus, nämlich wirklich draus, nicht nur in eine Welt der Sonne, sondern ein undefiniertes Aussteigen aus diesem Kreislauf. Das kam erst im Verlauf der Zeit dazu. Nicht ganz ohne Einfluss von Religionen wie dem Buddhismus und dem Dschinnismus.
Die haben auch die Upanishaden dann wieder beeinflusst. Also auch in älteren fragt man sich dann auch schon, gibt es hier Einflüsse vom Buddhismus zum Beispiel, oder?
Ja, die Frage, ob die Upanishads insgesamt oder besser gesagt, ob die frühesten Upanishads vor oder nach buddhistisch sind, ist offen und wird debattiert. Früher ist man meistens davon ausgegangen, dass es zuerst die Upanishads gab, mehr oder weniger sogar als fertigen Kanon, und der Buddhismus anschließend auf die darin vertretenen Lehren reagiert hat. Beispielsweise, indem er sagt, es gibt kein Selbst, es gibt keinen fixen Wesenskern. Das ist ja eine der wichtigsten Lehren des Buddhismus. Das war die frühere Ansicht. Mittlerweile sieht man das etwas differenzierter. Und zwar kann man sehen, dass der Buddhismus einerseits durchaus nicht so abhängig ist von upanishadischen Lehren, wie man früher angenommen hat. Da war schon sehr viel Eigenständiges dabei. Zum anderen gibt es chronologische Erwägungen, die auch mit Sprache und verschiedenen anderen Argumenten zu tun haben, die darauf hindeuten, dass die ältesten Upanishads vielleicht doch nicht so alt sind, wie man bisher gedacht hat. Also die Frage, wie diese beiden Traditionen zusammenhängen, ist ein bisschen komplex. Wenn man sich die Upanishads, so ansieht, dann findet man darin reichlich wenig direkte Referenzen, auf den Buddhismus, was wahrscheinlich oder ziemlich sicher unter anderem damit zu tun hat, dass die Autoren und Kompilatoren, also die Textproduzenten der Upanishads, entschiedene Gegner des Buddhismus waren und dem quasi gar nicht erst die Bühne geben wollten, indem sie direkt sich mit ihm auseinandersetzen, sondern ihre Lehren so darstellen, als wären diese eigenständig und überhaupt keine Reaktion auf den Buddhismus. Tatsächlich sieht man aber, dass der Buddhismus großen Einfluss hatte in den Jahrhunderten vor und nach dem Beginn unserer Zeitrechnung, beispielsweise bei der Verwendung bestimmter Worte und Konzepte, die dann auch in den Upanishads auftauchen. aber ohne eindeutige Bezugnahme auf den Buddhismus. Dazu zählen beispielsweise Konzepte wie Dharma in der Bedeutung Lehre oder auch Nirvana, was auch aus dem Buddhismus kommt und sich ab irgendwann auch in den Upanishads findet, allerdings bereits als ein allgemeiner Begriff, der nicht eindeutig buddhistisch ist. Also er wurde stillschweigend angeeignet.
Kann man das irgendwie bezeichnen, wie sich diese Ideen, über die wir jetzt schon gesprochen haben, über die Zeit in den Upanishaden weiterentwickeln? Also, wenn ich am Anfang sowas gesagt habe, naja, Brahman ist irgendwie das Allgemeine und Atman ist das Individuum oder so, und dann ist die Frage, ist das das Gleiche oder nicht? Und dann sagen Sie, nein, in den Upanishaden ist es aber früher so, dass das noch ganz andere Bedeutung hat, das alles. Gibt es da über die Zeit so eine Art von, wie kann man das nennen? Vielleicht Abstraktion, oder werden Konzepte geschärft? Ist es so, dass man dann irgendwann sagen kann, ah ja, hier ist aber der Punkt, wo tatsächlich Brahman dann auf einmal sowas Abstrakteres wird, wie die Allheit oder irgendwie sowas? Oder hier ist irgendwann der Punkt, wo wir sagen können, man wird nicht mehr zum Mond oder geht durch ein Loch in die Welt der Sonne, sondern es gibt ein abstrakteres Konzept von Wiedergeburt oder so. Ist das so, dass sich diese Ideen quasi durch die Upanishaden und zu den neueren hin immer weiter, ich weiß nicht, wie man es sagen will, konkretisieren, abschleifen, dass sie sich verändern?
Ja, also erste Antwort ja, zweite Antwort Vorsicht ist geboten. Die Chronologie dieser Texte ist grundsätzlich sehr schwer, nur sehr schwer festzustellen, sodass es nicht damit getan ist, eine, wie schon des Öfteren versucht wurde, wohlgemerkt, es ist nicht damit getan, eine Liste von Texten zu erstellen und dann zu schauen, gut. Gut, jetzt nehmen wir mal den Ältesten her und schauen uns den Atman in diesem Text an und dann gehen wir die Texte nach und nach durch und dann sehen wir, was da so passiert. Das ist ganz einfach eine zu einfache Perspektive auf dieses sehr komplexe Material. Wie erwähnt, werden auch ältere Texte immer wieder verwendet und man weiß dann nicht genau, in welcher Interpretation. Also es kommt durchaus vor, dass eine ältere Textpassage wiederholt wird, aber womöglich ganz anders verstanden wurde als noch im Originaltext. Also so viel zu diesem Kaviat. Was man schon sehen kann, ist beispielsweise beim Atman eine Entwicklung hin zu einer abstrakteren Entität, während Atman am Anfang noch so viel heißen kann wie Leib oder wohl auch selbst, aber auch in einer sehr leiblichen Perspektive, entwickelt sich im Verlauf der Zeit die Vorstellung von einem Wesenskern im Inneren des Menschen, der vor allem nicht nur lebendig ist, also nicht Lebendigkeit wie im älteren Sinn, sondern auch die Fähigkeit hat zu erkennen und ein Bewusstsein hat. Also man sieht, dass sich die Vorstellung entwickelt, dass es im Menschen etwas geben muss, was erkennt, was wahrnimmt, was riecht und was sieht. Und die Frage, ja, was ist das denn, was jetzt da sieht? Weil es sind ja nicht die Augen und es ist nicht per se der Geist, wurde dann beantwortet mit dem Atman-Konzept, wo man gesagt hat, ja, es gibt da etwas, das einfach nur wahrnimmt. Und der Wahrnehmer ist, und das hat man dem Atman, also dem Selbst zugeschrieben. Das hat sich dann immer weiterentwickelt, also auf Basis von dieser Grundidee hat man weitere Ideen entwickelt, unter anderem die, dass sich das wahre Wesen des Atman im Tiefschlaf zeigt. Das ist ein bisschen um die Ecke gedacht, aber wenn der Atman reines Bewusstsein ist, das nur wahrnimmt, dann ist er ja beim Wahrnehmen noch gefüllt mit Bewusstseinsinhalten. Wenn allerdings keine Bewusstseinsinhalte durch die Sinne hineinkommen oder durch den Geist, dann ist der Atman wirklich nur Atman, und ganz in seinem reinen Zustand. Und man hat diese Beobachtung, diese interpretierende Beobachtung dann als Beweis für die Existenz des Atman herangezogen. Wenn man beispielsweise sagt, wenn man im Tiefschlaf war, dann weiß man da nachher, dass man geschlafen hat. Man kann sich aber nicht an den Inhalt erinnern. Folglich hat man in irgendeiner Form existiert, auch wenn es keinen rechten Inhalt gibt. Und das ist der Beweis dafür, dass es eine abstrakte Entität gibt, die ansonsten mit Bewusstseinsinhalten gefüllt ist, im Tiefschlaf aber nicht. Das ist eine Idee, die sich beispielsweise entwickelt hat zum Atmen. Später kam dann noch die Idee dazu, dass es nicht nur der Tiefschlaf ist, sondern dass es tatsächlich noch einen weiteren Bewusstseinszustand gibt, den sogenannten vierten, neben dem Wachsein, dem Traum und dem Tiefschlaf, in dem sich der Atman eigentlich zeigt, der seine eigentliche Existenzform ist.
Und das Brahman-Konzept ändert sich auch über die Zeit?
Ja, also das Brahman-Konzept wird auch immer abstrakter, wobei man dann nicht so leicht feststellen kann, wann und in welcher Form und wie. Vorhin habe ich ja den Brahmaloka erwähnt, also die Welt des Brahman, die außerhalb der Welt, wie wir sie sehen, existiert. Und dieses Wort wird auch in den späteren Texten verwendet, durch die Bank. Man weiß aber nicht immer, in welcher Bedeutung. Es ist nämlich so, dass das Wort Brahmaloka auch anders interpretierbar ist. Es gibt nämlich auch eine Gottheit namens Brahma. Also wir unterscheiden da in der Südasienkunde zwischen Brahman, was ein neutrales Abstraktum ist, und Brahma, einem maskulinen Gott, dem Schöpfergott. Heute nicht mehr so populär ist, aber damals hat er doch noch eine gewisse Wichtigkeit genossen. Und der Terminus Brahmaloka lässt sich auch als Welt des Brahman verstehen, also Verzeihung, als Welt des Brahma, also eine Welt, in der dieser Schöpfergott residiert und zu der man dann hinkommen kann. Und es ist wirklich nicht so einfach, die Texte zu lesen und zu verstehen, was damit jetzt eigentlich gemeint ist, weil die das nicht immer so klar sagen. Sie sagen, man kommt in die Welt des Brahman oder Brahma und ob das jetzt ein abstrakter Ort ist oder einer, die man beispielsweise durch das Überwinden von Flüssen erreichen kann. Flüsse werden auch erwähnt, die quasi zur Nachwelt führen. Das geht daraus einfach nicht hervor. Also es ist tatsächlich nicht so einfach. Was man schon beobachten kann, gleichzeitig ist, dass Brahman entwickelt wird als eine Chiffre für was auch immer. Das ist, auf dem alles basiert. Also die Upanishads beschäftigen sich oft mit der Frage, worauf basiert denn eigentlich das alles? Worauf basiert die ganze Welt? Worauf basiert das Leben? Worauf basiert der Mensch? Und da werden immer wieder in Stufen Antworten gegeben. Und am Ende der Kette steht dann oftmals, ja, aber das alles beruht letztlich auf dem Brahman. Und das ist dann aber dann auch schon die Definition davon. Was genau das dann ist, geht aus den Texten nicht immer so klar hervor. Wir haben also ein Nebeneinander von abstrakten, also von naturalistischen Vorstellungen. Wenn einem die Abstrakte begegnet, dann entzieht sie sich oftmals dem Verständnis, weil sie wirklich abstrakt ist. Und bei der naturalistischen weiß man oft nicht, ist das jetzt nur das oder denkt man oft an beides? Und das ist der Zustand, den man in den Upanishads vorfindet.
Okay, also einerseits sowas wie so ein letzter Grund oder so, das kennen wir ja auch aus der griechischen Philosophie dann später. Was lässt sich denn noch, auch wenn wir jetzt schon aufs Ende zugehen, zu vielleicht dem normativen Aspekt oder dem ethischen oder moralischen der Upanishaden sagen? Also Sie hatten schon angesprochen, dass Kaman das Leben im Ritual, aber auch das Aneignen von Wissen, wenn jetzt das ein Ziel ist, also dass das Atman in das Brahman aufgeht, irgendwann, dass man den Kreislauf durchbricht, was sagen die Upanishaden, wie man da hinkommt oder wie das, ja, wie man sein Leben leben soll?
Nicht sehr viel.
Ja.
Also sie schweigen sich darüber nicht vollständig aus. Aber die Grundidee ist doch oft, dass der Kern des Menschen und das, in dem er aufgehen soll, zu dem er hingelangen soll, unabhängig von allen Taten existiert und von allen Aktivitäten. Das ist so eine Idee, so dass es beispielsweise nicht so wichtig ist, dass man sich sein gesamtes Leben lang tadellos verhält. Das wird einfach nicht explizit herausgekehrt. Das ist nicht im Interesse dieser Heilslehre. Gleichzeitig wird aber doch immer wieder angedeutet, vor allem in den späteren Texten, dass es notwendig ist, der Welt zu entsagen. Sprich, nicht mehr, sich nicht mehr mit Tätigkeiten zu befassen, die zu einer neuen Verkörperung führen. Das sind allen voran Aktivitäten, die auf das Erfüllen von Begierden und Wünschen ausgerichtet sind. Also das findet man doch immer wieder. Die Idee ist die, dass man durch Begierden und Wünsche in die äußere Welt getrieben wird und sich dort Erfüllung sucht, wohingegen ja sich der Atman, der Kern des Menschen im Inneren befindet, sodass man sich idealerweise von solchen Tätigkeiten abkehren sollte und nach innen wenden. Das zieht es in gewisser Weise mit sich, dass man sein Verhalten in der Welt verändert. Ich meine, mit Entsagung sowieso grundlegend, indem man wirklich seinen Heimatort verlässt und besitzlos wird. Das ist aber nicht per se, weil das so schlecht ist oder moralisch verwerflich, sondern ganz einfach, weil es nicht dem Zweck dient, die wahre Natur des Selbst zu erkennen. Es gibt also einen kleinen Haken. Die ethische Komponente ist zum Teil einfach nicht im Vordergrund. Das trifft auch für spätere Interpretationen zu, beispielsweise beim berühmten Philosophen und Vedanta-Theologen Shankara. Der lehrt, dass man der Welt entsagen soll. Das ist notwendig, um die Identität von Atman und Brahman zu erkennen. Man soll auch davon absehen, Lebewesen zu verletzen. Auch das ist ein Teil von seiner Lehre. Gleichzeitig kümmern ihn aber bei Themen wie soziale Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit sehr wenig. Es ist für ihn gegeben, dass es eben andere Menschen gibt, die Macht ausüben und dabei womöglich auch Schaden anrichten. Das ist einfach ein Teil der Welt. Die Idee ist, dass man aus dem Allen herauskommt, nicht, dass man das per se reformiert. Also das ist eine wichtige Komponente, die vielleicht ein bisschen überraschend kommt. Die Upanishads wurden durchaus auch anders gedeutet. Sie wurden auch universalistischer gedeutet, aber das ist keineswegs von Anfang an in diesen Texten inhärent.
Diese Reise ins Innere, das ist ja heute auch bei uns in der Gesellschaft irgendwie ganz ein großes Thema mit Self-Care und so weiter und so fort. Das Erkennen des Inneren haben Sie gerade auch angesprochen. Yoga und Meditation, Meditation haben Sie auch am Anfang kurz mal erwähnt. Tauchen die auch schon auf in den Upanishaden?
Das kommt darauf an, wie man Yoga und Meditation definiert. Es ist ja auch gar nicht so einfach, wenn man damit einfach nur die Beschäftigung mit dem Inneren im weitesten Sinne versteht, dann ja, das taucht auf. Tatsächlich ist es aber nicht so eindeutig, wie es vielleicht scheint. Wenn man jetzt beispielsweise an Self-Care denkt, also um die Sorge um sich selbst, dann ist das ein meilenweit entfernt von der Befassung mit dem Selbst, wie man es in den Upanishads findet, weil man, wenn man bei Self-Care beispielsweise das Fördern von psychischer Gesundheit denkt und Aufmerksamkeit auf emotionale Reaktionen, die man hat, das spielt in den Upanishads überhaupt keine Rolle. Da ist das Selbst gemeint im Inneren, dass es zu entdecken gilt. Und auch überhaupt im späteren Yoga, jetzt nicht mit den Upanishads per se, aber im Yoga ganz allgemein, kann auch solche Züge annehmen. Yoga in seiner südasiatischen Ausformung kann Schäden an sich selbst mit sich ziehen, weil der Körper in diesem Fall nicht unter das Selbst gerechnet wird. Der Körper ist ein Hindernis auf dem Weg zum Selbst. Das ist eine durchaus sehr verbreitete Ansicht in den Upanishads und überhaupt in südasiatischen Religionen. Der Körper ist ein Hindernis. Er ist nichts, was in dem Sinne kultiviert werden oder gepflegt, gehegt und gepflegt werden muss. Natürlich gibt es auch dort Medizin und die Leute wollen, dass es ihnen gut geht, aber es gibt eben durchaus Heilstraditionen, die den Körper als reines Hindernis betrachten, sodass man hier schon einen deutlichen Unterschied zu Konzepten wie Self-Care entdecken kann. Yoga und Meditation im engeren Sinn, also auch wirklich unter der Bezeichnung Yoga oder Kontemplation, Dhyana, findet sich nicht in den ältesten Upanishads, kommt aber dann im Verlauf der Zeit hinein. Und einer der ältesten Upanishads, denen man unterstellt hat oder von denen man sagt, dass sie sich mit Yoga befassen, ist beispielsweise die Katha-Upanishad, über die ich, wie Sie erwähnt haben, mein Buch geschrieben habe.
Ganz kurz nochmal, warum, vielleicht habe ich das auch gerade nicht ganz verstanden, warum ist das Erkennen des Selbst so wichtig, wenn es doch eigentlich um die Überwindung des Selbst geht? Ist es da wichtig zu erkennen, dass das Selbst eigentlich das Ganze ist?
Also die Idee grundsätzlich in den Upanishads wirklich eine Kernidee in diesen Texten, vor allem in ihren früheren Formen, ist die, dass Wissen und Erkennen selbst heilseffektiv ist. Das heißt, also nochmal ganz ungeachtet dessen, was das Heil dann ist. Also wenn das Berühmtheit ist, kann das auch zutreffen. Die Idee besteht darin, wenn man nur Bescheid weiß, dann bewirkt das etwas für das Heil des Menschen. Diese Vorstellung gibt es auch schon im Ritual. Also zur Durchführung der Rituale kam irgendwann die Idee dazu, man muss wissen, was das alles bedeutet. Und wenn man weiß, was das bedeutet, dann funktioniert es. Irgendwann gab es dann die Vorstellung, wenn man weiß, was das bedeutet, funktioniert es auch, ohne dass man es macht. Nach demselben Denkmuster gibt es die Idee, wenn man über das Selbst Bescheid weiß, wenn man es wirklich kennt, dann bewirkt das bereits das Heil, wenn man es wirklich erkennt. Das kann man aber unter Umständen erst, wenn man sich von der Außenwelt abgekehrt hat und beispielsweise seine Sinne kontrollieren kann und nicht mehr dem Wohl und Weh der Welt so unterworfen ist. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas ausgelassen, beziehungsweise nicht gesagt bei dieser Frage.
Ich weiß nicht, es klingt ja sehr egoistisch irgendwie, ne? Also man muss sich selbst erkennen, aber man soll in diesem Selbst dann schon auch etwas, ein tieferes Wissen an sich aneignen wahrscheinlich. Jetzt nicht ein Wissen individuell über sich selbst.
Genau, das ist der wichtige Punkt. Also der Atman, der Wesenskern, ist tatsächlich etwas absolut Unindividuelles.
Okay.
Wenn man ihn wirklich erkennt, dann ist der in allen Menschen gleich vorhanden und also frei von allen persönlichen Eigenschaften, liebenswürdig wie schlecht, von allen Schrullen, von allem, was einen Menschen als Individuum ebenso ausmacht. Der Atman ist vor allem etwas, was frei ist von Eigenschaften und auch frei von Partikulareigenschaften und von individuellen Eigenschaften. Das heißt, es wirkt auf der einen Seite sehr egoistisch, wenn die ganze Zeit vom Selbst die Rede ist, quasi von einem Selbst. Wenn man es dann aber ernst nimmt, kommt man drauf, dass man sich in seiner Ausprägung als Individuum recht schnell vergessen kann oder sollte, denn das alles steht nur im Weg, wenn man sein wahres Selbst wirklich erkennen will. Also einerseits gibt es also einen stark individuell ausgerichteten, also ist auf sich selbst bezogenen Heilsweg, der aber dann gleichzeitig auch beinhaltet, dass man sich selbst als Individuum, auch als soziales Individuum, ad acta legt.
Dann vielleicht so viel erstmal zu diesem Riesenthema. Zwei kleine Fragen hätte ich am Ende noch. Zum einen, wenn jetzt die Hörerinnen und Hörer Lust bekommen haben, sich näher mit den Upanishaden irgendwie zu beschäftigen. Was würden Sie sagen, wo macht man da jetzt weiter? Haben Sie eine Buchempfehlung oder so, wo vielleicht einige von denen beschrieben sind oder so? Und können Sie auch noch mal was zu Ihrem aktuellen Buch erzählen, worum es da geht?
Ja, also das rezenteste und umfangreichste Überblickswerk zu den Upanishads ist ein Sammelband von Signe Cohen, erschienen 2018.
Die Upanishads, A Complete Guide heißt das, ne?
Danke, wollte ich
Ja.
gerade. Ja, genau. Die Upanishads, A Complete Guide, erschienen bei Routledge, also auf Englisch. Das bietet schon eine ganz gute Einleitung und Übersicht zu diesem Thema. Also das kann ich empfehlen. Mein eigenes Buch würde ich natürlich auch gerne empfehlen. Es ist allerdings etwas spezieller, und damit vielleicht für das allgemeine Interesse gar nicht so interessant. Mein eigenes Buch beschäftigt sich ja mit einer einzigen Upanishad. Die ist natürlich für sich genommen sehr interessant. Es ist allerdings ein sehr am Original orientiertes Werk, sodass es zumindest in weiten Strecken eher für Spezialisten gedacht ist.
Und was ist die Forschungsfrage, die Sie gerade am meisten umtreibt?
Nun, mit der Finalisierung des Buchs ist es finalisiert und damit ist es weg. Das heißt, ich wende mich was anderem zu. Mit dem Buch habe ich mich mit der Frage beschäftigt, wie dieser Text zu verstehen ist, und zwar als Text mit Hinblick auf den damaligen Kontext zum einen. Zum anderen habe ich mich mit der Frage beschäftigt, inwiefern dieser Text als ein zusammenhängender Text gelesen werden kann. Man hat den nämlich in der modernen, also die Kathopanishad, die im Zentrum von dem Buch steht, man hat ja immer wieder vorgeworfen, dass er inkohärent ist und nur ein Sammelsurium von Inhalten, die überhaupt nicht zusammenpassen, womit natürlich irgendwo auch der Vorwurf gemacht wird, dass die den Text kompiliert haben, nicht wussten, was sie taten, und diejenigen, die ihn als relevant betrachtet haben, in irgendeiner Weise nicht gesehen haben, dass das eigentlich Unsinn ist. Dem wollte ich etwas entgegensetzen. Ich glaube nämlich, dass es schon Prinzipien gibt, die Gestaltung von diesem Text geleitet haben. Er ist kompliziert. Es ist ein mystischer Text, kann man sagen. Aber wenn man sich wirklich mit ihm auseinandersetzt, dann sieht man, dass es zumindest eine Idee gab, wie der gestaltet werden soll und was er sagen soll. Wenn ich dieses Buch draußen haben werde, werde ich mich einem anderen Thema zuwenden, wie ich hoffe. Und das werden Mantras sein. Ich habe ja mein anderes Buch zum Gayatri-Mantra geschrieben und letztes Jahr veröffentlicht, und an das möchte ich gerne anknüpfen und mich in meinem nächsten Projekt mit dem Thema Mantra-Wiederholung auseinandersetzen. Also dieser Praktik, jeder weiß, dass Mantras immer wieder wiederholt werden, und ich möchte gerne erforschen, wo diese Praktik überhaupt herkommt, wie sie sich verbreiten konnte. Also das wird mein nächstes Projekt werden.
Spannend. Dann ja, bleibt mir nur noch Ihnen sehr zu danken für diese Einblicke in dieses sehr komplexe Thema und ja, das Aushalten dieser naiven Fragen. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich danke, und ich hoffe, Sie haben meine wahrscheinlich viel zu komplizierten Antworten ausgehalten und Ihnen etwas abgewinnen können.
Ich glaube schon. Und ich glaube, das kann nur eine erste Folge über die Upanishaden gewesen sein, so wie ich jetzt gehört habe. Müssen wir da, glaube ich, nochmal näher in weiteren Folgen irgendwie in diese Thematik rein. Vielen Dank.
Danke, danke.
Und wir anderen hören uns hier nächsten Sonntag wieder. Bis dann. Geister ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter. Und wenn ihr euch vorstellen könntet, ihn finanziell zu unterstützen, dann schaut mal nach auf steadyhq.com/geister. Ab 3 € im Monat erhaltet ihr jeden Monat eine Extrafolge und könnt Teil unseres Lesekreises sein. Schaut gerne mal vorbei. Hier waren Geister. Wir reden über Philosophie. Lasst euch nicht verjagen.